Wie gut, wenn man seinen Lebensgrund gefunden hat. Denn dann weiß man auch, worauf man steht. Jesus baut seine Gemeinde. Die ist überall auf der ganzen Welt viel größer, als wir es uns vorstellen können. Überall dort, wo Menschen zu ihm gehören. Jesus baut seine Gemeinde in Singapur. Ab nächste Woche auch mit Olaf und Petra. Und er baut seine Gemeinde hier in Bielefeld mit uns. Weil die Gemeinde ist immer ein Ort, wo wir unseren Herrn gemeinsam loben können und wo wir im Glauben wachsen können. Wir brauchen die Gemeinde und darum hat Jesus sie uns gegeben. Aber Jesus braucht auch die Gemeinde, weil er damit etwas vorhat. Weil ihr euch hier im Moment damit ja beschäftigt, mit Gemeinde und was damit zusammenhängt, möchte ich nur 4 Punkte mal herausgreifen, die mir sehr wichtig sind, warum Jesus eigentlich diese Gemeinde immer so braucht. Und das so ein bisschen das ergänzt zu dem, was ihr in den letzten Wochen auch über Gemeinde gehört habt. Mein Satz heißt, die Gemeinde ist dafür da, weil an uns Gottes Herrlichkeit und Weisheit in dieser Welt sichtbar wird, weil wir einen Unterschied machen. Gottes Herrlichkeit und Weisheit wird in dieser Welt sichtbar, weil wir einen Unterschied machen. Und wir machen einen Unterschied durch die Einheit, die Jesus uns geschenkt hat. Wir machen einen Unterschied durch die Liebe und durch die Wahrheit, die Jesus uns lehrt und die uns prägt. Und weil genau diese Dinge in der Welt so selten geworden sind, dass Menschen wirklich zusammengehören und wissen, was sie miteinander verbindet. Und dass man dann auch noch die Liebe lebt, aber eben die Wahrheit nicht verleugnet und weiß, warum wir zusammengehören. Und gleichzeitig wird Gottes Herrlichkeit und Weisheit deutlich, weil wir einen Unterschied machen durch den Glauben, den wir haben und durch die Kraft, die einfach ausgestrahlt wird. Deswegen sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Durch euch verändert sich etwas, einfach weil es euch gibt und weil ihr zu Jesus Christus gehört. Und das Vierte, was durch die Gemeinde anders wird in dieser Welt, ist, es gibt Hoffnung und es gibt Sieg. Wir haben eine Perspektive, die über das Leben hier auf dieser Welt hinausgeht. Und wir können überwinden. Deswegen sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir sollen bereit sein zur Verantwortung über die Hoffnung, die in uns ist. Das ist das Großartige, was wir als Gemeinde haben, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Und dann dürfen wir eben wissen, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Deswegen sind wir Gemeinde. Weil damit etwas deutlich werden soll von Gottes Herrlichkeit und Weisheit in dieser Welt. Wir machen einen Unterschied, aber das nur durch Christus. Jesus selber spricht allerdings in den Evangelien nur einmal ausdrücklich von der Gemeinde. Und da gibt er der Gemeinde eine Verheißung, die ganz viele von diesen Aussagen über die Gemeinde zusammenfasst. Und um die geht's mir heute. In Matthäus 16, Vers 15 bis 18. Dort heißt es, Jesus fragte seine Jünger, und ihr, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagte ihm, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hier steht das einzige Mal das Versprechen von Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und Jesus baut seine Gemeinde mit uns Menschen, obwohl er weiß, worauf er sich da einlässt. Obwohl er weiß, wie schwierig wir oft sind. Aber er möchte in seiner Gemeinde nur Freiwillige haben, lebendige Steine, Menschen, die sich für ihn entschieden haben. Das ist seine Voraussetzung. Und darum ist ein Kennzeichen für die Gemeinde, Jesus baut seine Gemeinde mit Menschen, die auf Gottes Stimme hören. Als Petrus bekennt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt ihm Jesus, das weißt du nicht von dir aus, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und wenn Gott in unser Leben hineinspricht, erkennen wir, wer Jesus ist. wenn er uns ermahnt, wenn er uns unsere Sünde vorhält, wenn er uns zeigt, wie er uns tröstet, immer erkennen wir, wer Jesus ist, wenn Gott in unser Leben hineinspricht. Denn er macht aus einem verlorenen Sünder ein geliebtes und erlöstes Kind Gottes. Aber ich muss immer neu lernen, diese leise Stimme Gottes herauszuhören aus all den Geräuschen, die es in unserer Welt immer wieder gibt. Heute geht es mir aber mehr um das zweite Kennzeichen einer Gemeinde. Und das heißt in einem Satz zusammengefasst, Jesus baut seine Gemeinde mit Menschen, die auf den Erlöser vertrauen. Jesus baut seine Gemeinde mit Menschen, die auf den Erlöser vertrauen. Simon bekennt, wer Jesus für ihn ist. Er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias. Du bist der von Gott gesandte Retter. Du bist der Erlöser. Er bekennt es. Und Jesus sagt ihm, wer Simon in seinen Augen ist. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und diese beiden Dinge hängen immer ganz eng zusammen. Erst wenn ich begriffen habe, wer Jesus ist, verstehe ich auch, wer ich selber bin. Was sagst du eigentlich, wenn dich einer fragt, wer bist du? Merkt ihr, wie schwer das ist, auf diese Frage eine wirkliche Antwort zu geben? Wer bist du? Und dann muss man immer irgendwie versuchen, eine Verbindung aufzubauen zu etwas Größerem. Ich bin ein Bielefelder. Ich bin der Schlagzeuger der Kellerband. Du musst immer irgendwas haben, was größer ist als du, und mit dieser Beziehung hängt das dann zusammen, wer du eigentlich bist. Als ich vor 31 Jahren hier nach Ostwestfalen kam, war mein Vater schon über 20 Jahre Prediger im Herforder Bezirk. Und überall, wo ich hinkam, hieß es, das ist der Sohn von Siegfried Wals. Dann wusste ich, wer ich bin. Du musst immer wissen, zu wem du gehörst, wer der Größere ist. Inzwischen ist das andersrum. Da ist das auch was Schönes. Aber wer bin ich eigentlich? Und du merkst auf einmal, es ist ganz schön schwer zu erklären, wer ich bin. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, wenn mich jemand fragt, wer bist du, dass ich dann sage, ich bin ein Mensch, der von Gott geliebt und begabt ist. Weil das für mich was viel Größeres ist. Ich weiß, zu wem ich gehöre. Ich weiß, von wem ich beschenkt bin. Ich weiß, wer über mir steht. Erst wenn ich begriffen habe, wer Jesus ist, verstehe ich auch, wer ich selber bin. Jesus gibt Simon einen sehr bedeutungsvollen Namen, eine Identität. Du bist Petrus. Du bist der Fels und darauf will ich meine Gemeinde bauen. Ich frage mich immer, ob Simon sich das wohl zugetraut hat. Vielleicht hat er gedacht, nur die ganze Gemeinde ist ganz schön viel. Alles auf mich gebaut, reicht mein Glaube dafür? Kann ich das überhaupt leisten? Ich bin doch auch nur ein einfacher Fischer, ein normaler Ehemann, temperamentvoller Charakter. Aber Jesus fragt nicht, wofür hältst du dich? Er fragt nicht, was traust du dir zu? Er fragt nicht, kannst du dir das auch vorstellen? Sondern er fragt, wofür hältst du mich? Und dann hör zu, was ich von dir halte. Du bist der Fels und ich baue meine Gemeinde darauf. Und darum ist die Frage, glaube ich das, was Jesus von mir sagt oder was ich selbst von mir halte? Was glaube ich? Und Jesus stellt uns in Situationen, die wir uns selber gar nicht ausgesucht hätten. Als ich meine Ausbildung auf St. Krishona beendet habe, wurde ich in eine kleine Stadtmission in Hessen berufen und sollte dort die geistliche Leitung übernehmen. Ich war gerade 25 Jahre alt, frisch verheiratet. Ich hatte bisher eine Jungschar geleitet und einen Chor. Das war meine ganze Leitungserfahrung. Und ich hatte zu meiner Einsegnung den Satz bekommen aus Jesaja 51, ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen. Und trotzdem hatte ich so viele Bedenken, wie soll ich das denn machen? In den 2 Jahren, wo ich dort war, habe ich viel versucht und ich habe eine Menge Fehler gemacht. Und als ich 10 Jahre später mal wieder zu Besuch bei so einer Feier dort war, da habe ich einer Frau gesagt, wenn ich mir das anschaue, was ich bei euch alles gepredigt habe, also das würde ich meistens so nicht mehr sagen. Und dann sagte die Frau zu mir, aber für uns war es genau die richtige Botschaft. Die haben wir in der Zeit so gebraucht. Du hast uns gut getan. Wo ich sage, das traue ich mir nicht zu, sagt Jesus, aber ich. Und so macht er es immer wieder. Er vertraut die Leitung einer Gemeinde einem Menschen an, der eigentlich lieber im Hintergrund sein würde und sagt, ich brauche dich an dieser Stelle. Er beruft Mitarbeiter in die Leitung der Gemeinde, die mit einigen Dingen in ihrem Leben selber noch nicht fertig sind. Er gibt dir die Verantwortung für eine Familie, obwohl du dich noch gar nicht reif dafür fühlst. Er schickt dich in ein Büro, er schickt dich in ein Krankenzimmer, um dich mit Menschen zusammenzubringen, denen du sonst nie begegnet wärst. Und wo ich denke, das kann ich nicht, das bin ich nicht, sagt Jesus, ich mache dich dazu. Du bist mein Zeuge, du bist mein Bote, du bist der Fels für die Menschen, die dir anvertraut sind. Du bist die richtige Mutter für deine Kinder, du bist ein Vorbild für andere, du bist ein Beter, eine Stütze, du bist ein Segen. Und deswegen sagt Jesus zu Simon, du bist ein Fels und ich baue meine Gemeinde darauf. Und wichtig ist, Petrus ist nicht das Fundament für die Gemeinde. Das ist und bleibt Christus. Paulus schreibt das mal ein bisschen deutlicher in Epheser 2, als er sagt, als Gemeinde von Jesus Christus steht ja auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Petrus war später verantwortlich für die Gemeinde in Jerusalem. Er hatte eine besondere Stellung, er war eine Säule der Gemeinde, aber das tragende Fundament ist immer Christus gewesen, der Erlöser, weil er der eine Herr ist, auf dem alles steht. Es ist und bleibt seine Gemeinde. Und darum fragt Jesus nicht, wofür hältst du dich? Er fragt, wofür hältst du mich? Und Jesus sagt zu Petrus, du gehörst zu mir mit deiner ganzen Lebensgeschichte, mit deinen Fehlern, mit deinem Versagen. Aber gerade das macht dich für mich brauchbar. Denn was dich zum Felsen macht, ist nicht deine Stärke, sondern dein Bekenntnis zu mir. Dass du gemerkt hast, ich brauche diesen Erlöser, auf dem mein eigenes Leben steht. Und solange ich mich auf Christus verlasse, kann ich auch die anderen Menschen tragen, die er mir anvertraut. Darum baut Jesus seine Gemeinde mit Menschen, die auf den Erlöser vertrauen. Und daran hängt das Versprechen, das Jesus seiner Gemeinde gibt. An diesem Fundament vertraust du auf diesen Erlöser. Und dieses Versprechen, das Jesus seiner Gemeinde gibt, ist so ein markantes, dass man es eigentlich gar nicht wieder vergessen kann. Aber ich finde es unheimlich schwer, beim ersten Mal das auch zu verstehen. Jesus sagt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Würden wir jetzt ein Bibelgespräch machen, würde ich jetzt die Frage stellen, was sagt ihr dazu? Aber jetzt wollte ich eine Predigt halten, dann muss ich euch die Antwort immer geben. Das ist der Nachteil an der Sache. Für mich stecken 3 verschiedene Bilder in dieser Aussage. Eine Tür oder eine Pforte markiert immer eine Grenze. Hier endet ein Raum und ein anderer beginnt. An jeder Tür fängt etwas Neues an. Und Jesus benutzt für Gemeinde einen Begriff, der heißt wörtlich die Herausgerufenen. Da sind welche durch eine Tür gerufen worden und hindurchgekommen. Wer zu Jesus gehört, ist aus dem Machtbereich des Satans herausgerufen worden und gehört jetzt zum Erlöser. Deswegen schreibt Paulus in Kolosser 1, Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Nur der Satan gibt uns Menschen nicht kampflos auf. Deswegen greift er uns immer wieder an. Und er versucht, die Herausgerufenen zurück in seinen Machtbereich zu ziehen. Und er möchte uns vom richtigen Weg abbringen. Am liebsten möchte er die Tür verschieben und sagen, eigentlich bist du immer noch in meinem Bereich. Eigentlich gehörst du immer noch zu mir. Und er möchte uns einreden, du, hier regiert nicht Jesus, hier regiere ich mit meiner dunklen Macht. Und dazu macht er ganz oft Druck von außen. Christen werden verfolgt, Christen werden verspottet. Der Teufel sorgt für Probleme, er legt Steine in den Weg. Er zieht Mitarbeiter durch Krankheiten aus dem Gefecht. Er weiß genau, wo er uns als Gemeinde treffen und wehtun kann. Aber noch lieber greift er uns von innen an, indem er uns verführt. Manchmal macht er uns müde, weil wir einfach keine Veränderung sehen, weil Dinge einfach nicht weitergehen. Die Gemeinde ist eine Baustelle. Und dann sät er Streit und Misstrauen, gebraucht unsere Eigenarten, unsere unterschiedlichen Sichtweisen, um uns auseinanderzubringen, um Jesus aus dem Zentrum zu rücken. Und auf einmal geht es nicht mehr um die Musik, die man macht, sondern wie wir die Dinge uns einigen können, Probleme, die wir gerade uns selber gemacht haben. Dann hinterfragt der Teufel, bist du wirklich ein Kind Gottes? Glaubst du, dass deine Sünde vergeben ist? Fühlt sich das denn so an? Er will seinen Machtbereich ausdehnen. Er möchte unser Licht auslöschen. Er möchte uns zurück in seine Festung der Finsternis ziehen. Aber Jesus sagt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und damit sagt Jesus, ihr werdet als meine Gemeinde bekämpft. Ihr werdet verfolgt, ihr werdet belächelt und ihr werdet klein gemacht. Aber ihr könnt nicht vernichtet werden. Meine Gemeinde wird bleiben. Nicht euer Gebäude, nicht euer Verein. Aber die Menschen, die mir ihr Herz geben. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Keine Macht kann euch von der Liebe trennen, die Gott euch durch mich geschenkt hat. Wer auf mich als den Erlöser vertraut, der ist in meinem Reich. Und meine Gemeinde bleibt, egal was der Teufel versucht. Denn hier ist mein Reich, sagt Jesus. Die zweite Bedeutung von dieser Verheißung, in den Toren der Städte, da wurden oft Gerichtsverhandlungen durchgeführt, da wurden Schuldsprüche gefällt, da wurde viel verhandelt und entschieden. Und Jesus sagt, der Satan bringt sehr viel gegen dich vor und klagt dich an. Und er kann dir eine Menge vorwerfen, aber sein Recht gilt nicht mehr für meine Gemeinde. Wer sich auf mich verlässt, dem ist seine Sünde vergeben. Ich habe dafür bezahlt. Und wer zu meiner Gemeinde gehört, steht unter meinem Schutz und unter meinem Recht. Und er kann nicht mehr verklagt werden für etwas, wofür ich schon bezahlt habe. Deswegen sagt Jesus, sagt Paulus einmal, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der noch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und die Anklagen des Teufels laufen ins Leere, weil du erlöst bist. Und wenn der Teufel 100-mal sagt, du bist doch ein Versager, denk dran, was du alles falsch gemacht hast, du müsstest viel mehr leisten, um wirklich ein Kind Gottes zu sein. Lass dir von ihm nichts einreden. In meiner Gemeinde, in meinem Reich gilt mein Recht. Er hat nichts mehr gegen dich in der Hand, denn hier gilt mein Wort. Darum können die Pforten der Hölle meine Gemeinde nicht überwältigen. Aber am meisten Gewicht hat die dritte Bedeutung, denn für Hölle steht hier wörtlich der Begriff Gehenna, also das Totenreich. Und die stärkste Waffe, die der Teufel in dieser Welt hat, ist der Tod. Er kann das irdische Leben zerstören, aber nicht die Gemeinde. Denn er hat nicht die Macht, Jesus Christus festzuhalten. Die Pforten der Hölle konnten den Erlöser nicht wegschließen. Er wurde von Gott auferweckt. Jesus ist der Sieger über die Hölle, über den Teufel, über den Tod. Und wer auf diesen Erlöser vertraut, den wird er mit auferwecken. Der darf ewig leben. Denn wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und die Gemeinde von Jesus steht unter seinem Schutz. Hier ist sein Reich. Hier gilt sein Recht. Und hier wirkt er mit seiner Macht. Jesus baut seine Gemeinde mit Menschen, die auf den Erlöser vertrauen. Und darum sagt der auferstandene Christus, ich bin der Erste, der Gründer von diesem Reich, mit mir fängt es an. Ich bin der Letzte und ich behalte das letzte Wort auf dieser Erde über jedes Urteil, das gesprochen wird. Und ich bin der Lebendige, weil hier meine Macht ist, die für immer gilt. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Weil er das Fundament ist, hat er den Schlüssel. Es ist sein Reich. Es gilt sein Recht. Es zählt seine Macht. Und wenn Jesus diese Verheißung gibt für seine Gemeinde, dann sagt er nicht nur, freut euch daran, sondern er sagt auch, lebt damit. Und lasst euren Alltag davon verändern. Denn das soll auch unseren Umgang miteinander prägen. Und das ist für mich immer eine ziemlich große Herausforderung. Denn wo ich dazu neige, andere Menschen klein zu machen, mich über sie zu stellen, weil sie ja nicht so gut, nicht so geschickt, nicht so schnell sind wie ich, sagt Jesus, Olaf, hier ist mein Reich. Und in meinen Augen sind diese Menschen wertvoll und wichtig. Sie gehören zu mir. Sag du ihnen das auch und behandle sie so. Wo ich Menschen so schnell auf ihre Fehler festnageln will, sie begrenzen will, da sagt Jesus, Olaf, hier gilt mein Recht. Wer seine Sünde bekannt hat, dem habe ich sie vergeben, vergib du ihnen auch. Und wenn du nicht barmherzig bist, dann wird mein Vater im Himmel dich auch so behandeln. Und wo ich Menschen manchmal aufgeben will, weil sie sich einfach nicht ändern, weil sie so verbittert und so hart geworden sind, weil ich keine Hoffnung mehr habe für sie, da sagt Jesus, Olaf, hier zählt aber meine Macht. Meinst du, ich wäre ratlos im Umgang mit dem Herzen von diesem Menschen? Wenn selbst der Tod mich nicht festhalten konnte, dann können mich diese Probleme, diese Geldsorgen, diese begrenzte Kraft doch nicht überfordern. Ich baue meine Gemeinde mit euch. Und gerade in eurer Schwachheit erlebt ihr meine Macht. Und immer wieder sagt er zu mir, Olaf, bitte sei hier der Fels, zu dem ich dich berufen habe. Und sag diesen Menschen mein Wort. Es ist mein Reich. Es ist mein Recht, das gilt. Und es ist meine Macht, die hier wirkt, in dir und auch in jedem anderen, der zu mir gehört. Jesus sagt, Petrus, du hast auf Gottes Stimme gehört und du hast mich erkannt. Und ich habe dir gesagt, wer du in meinen Augen bist. Jetzt lass auch deinen Blick für die Menschen verändern. Sprich ihnen zu, was sie in meinen Augen sind. Denn ich baue meine Gemeinde mit Menschen, die auf Gottes Stimme hören und die auf den Erlöser vertrauen. Hier ist mein Reich. Hier gilt mein Recht. Hier wirke ich mit meiner Macht. Deswegen macht die Gemeinde einen Unterschied. Und durch uns wird Gottes Herrlichkeit und Weisheit in dieser Welt sichtbar. Die Pforten der Hölle können uns nicht überwältigen, weil Jesus der Erlöser ist. Amen. Und lasst uns das gemeinsam singen und bekennen. Er ist der Erlöser.